Guten Morgen euch allen und herzliches Willkommen zu diesem Karfreitagsgottesdienst. Ich kann euch heute Morgen schon sagen, was heute Abend in den Nachrichten kommt. Wir sehen Bilder aus Jerusalem. Menschen gehen den Weg des Leidens Jesu. Sie pilgern auf der Via Dolorosa, auf dem schmerzhaften Weg. So heißt der Name dieser Straße. Schmerzhafter Weg. Und wir wollen heute auch ein Stück des Weges Jesu mitgehen, zumindest in Gedanken, innerlich und irgendwie ja auch daran beteiligt. So gut wir es können. Die letzten 24 Stunden im Leben Jesu waren übervoll, randvoll. Von dem Obergeschoss des Hauses in Jerusalem, in den Jesus mit seinen Jüngern sein letztes Essen zu sich genommen, das jüdische Passamahl gefeiert hat. Dann geht er im Dunkeln der Nacht in den Garten Gethsemane. Wir sehen ihn dort beten, zittern und zagen. Wir erleben seine große Ohnmacht und seine Angst mit. Dann der Verrat des Judas. Der ganz eigenartige Prozess, der etwas von einem Justizirrtum hat und wie Jesus dann vor dem hohen Priester Kaiphas kommt und verurteilt wird. Wir hören die johlende Menge schreien, kreuzige ihn, von Soldaten bespuckt, geschlagen, gedemütigt, kommt Jesus an das Ende seiner Kraft. Er schleppt den schweren Querbalken, gedemütigt, am Ende seiner Kräfte. Er bricht zusammen. Draußen vor der Stadt wird er schließlich an das Kreuz genagelt. Und dort hängt Jesus seit 9 Uhr an jenem ersten Karfreitagmorgen, den diese Welt gesehen hat, und leidet weiter. Neben sich 2 andere, die dieselbe Höchststrafe erhalten haben. Zu seinen Füßen gehen Leute vorüber, die ihrem gewöhnlichen Alltag nachgehen. Spötter laufen vorbei, die ihn beschimpfen und demütigen. Seine Mutter und der Jünger Johannes stehen unter dem Kreuz und fühlen mit ihm. Es zerreißt sie fast. Sie können nicht helfen. Und da ist dann noch der eine Soldat, der sich von all den anderen Soldaten unterscheidet. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 15. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete: Der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man 2 Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Ha! Du solltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König von Israel, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2. Und als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Drei Sätze greife ich aus diesem Text heraus. Um drei Sätze soll es gehen. Der erste, es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Wie sterben Menschen in aller Regel? Viele Menschen sterben an Altersschwäche, zu Hause, im eigenen Bett. Wenn es mit dem Sterben schon sein muss, dann wünscht man es sich so. Man kann sterben durch einen Unfall, Flugzeugunglück, Verkehrsunfall. Man kann an einer Erkrankung sterben, im Krieg, durch eine Naturkatastrophe. 99% der Menschen sterben auf eine dieser Arten. Und daneben gibt es ungewöhnliche Arten des Sterbens, etwa wenn Menschen sich das Leben nehmen. Und dann gibt es eine Art des Sterbens, die sehr ungewöhnlich und höchst selten vorkommt. Auf diese Art zu sterben wünscht man niemandem. Es ist die Art, Menschen werden vor Gericht gestellt und anschließend zum Tode verurteilt. Jesus aus Nazareth stirbt auf diese höchst seltene Art und Weise. Jesus ist nicht einfach gestorben an einer Krankheit, auf dem Bett, an Altersschwäche. Er ist getötet worden. Er wurde auf bestialische Weise umgebracht. Er wurde ans Kreuz geschlagen. Von dieser Todesstrafe sagen die Spezialisten des Folterhandwerks anerkennend: In ihr haucht man seine Seele tropfenweise aus. Sie meinen damit, trotz stärkster Schmerzen tritt der Tod erst nach vielen Stunden, oft auch erst nach Tagen ein. Es handelt sich bei der Kreuzigung um ein anerkanntes Spitzenprodukt der menschlichen Freude, andere leiden zu sehen. Ein Spitzenprodukt. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Wenn wir diese Art des Sterbens Jesu mit den Augen mal eines Römers ansehen, dann ist die Kreuzigung die scheußlichste und ekelerregendste Möglichkeit, das Leben eines Menschen auszulöschen. Wirklich das Schlimmste. Damals durfte das Leben eines römischen Bürgers niemals durch das Urteil einer Kreuzigung beendet werden. Niemals. Das wäre eines Römers unwürdig gewesen. Dafür fühlte man sich als Römer zu kultiviert. Eine solche Art der Todesstrafe widersprach dem Selbstverständnis, dem Stolz des römischen Weltreiches. Erlaubt war die Strafe der Kreuzigung nur für Sklaven und für Leute, die staatsbedrohende Dinge unternahmen. Gekreuzigte gab es unter der Herrschaft der Römer Tausende. Man hat sie außerhalb der Stadt an den Hauptverkehrsstraßen aufgehängt, deshalb außerhalb der Stadt, weil der Verwesungsgeruch für die Lebenden nicht zumutbar war. Dort hingen sie alle. Viele Stunden, heiße Tage, kalte Nächte lang und dann noch, wenn sie lange tot waren, wurden die Gekreuzigten nachts nicht bewacht, kamen Tiere und fraßen sie an. Eine wirklich menschenverachtende Weise, jemand das Leben zu nehmen. Das alles und noch viel mehr steckt hinter dem kurzen Satz: Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Und jetzt muss ich euch von etwas sehr Eigentümlichem erzählen. Ich erzähle das aus dem Blickwinkel eines Unbeteiligten, sagen wir wieder eines römischen Soldaten. Im 1. Jahrhundert entstand in Israel eine neue Bewegung, die sich immer mehr und schneller ausbreitete. Die Anhänger dieser Bewegung wurden Christen genannt. Und eben diese Christen sagten, sie hätten eine gute Nachricht. eine frohe Kunde, ein Evangelium. Und diese gute Nachricht sei für jeden Menschen auf dieser Welt von entscheidender Bedeutung. Das Verblüffende an dieser frohmachenden Nachricht war aber nun, sowohl für einen Römer, sowohl für einen Juden, sowohl für einen Griechen, sowohl für einen Atheisten, in der Mitte dieser guten Nachricht steht die Kreuzigung eines Mannes mit dem Namen Jesus aus Nazareth. Er wurde gekreuzigt am 7. oder 8. April des Jahres 30 nach Christus außerhalb Jerusalems in der Nähe der Stadttore auf einem Hügel mit dem aramäischen Namen Golgotha. Und Christen sagen, die Kreuzigung dieses Mannes soll eine gute Nachricht sein. Auf so eine Idee ist bis dahin noch niemand gekommen. Wie kann man je überhaupt auf so einen Gedanken kommen? Für einen Römer wie für einen Griechen war eine solche Nachricht eine Schande und eine Dummheit zugleich. Für einen Juden wie für einen Muslimen, der eine solche Nachricht über einen gekreuzigten Gott hört, ist das gerade kein Evangelium. Es ist eine Ungeheuerlichkeit, ein Ärgernis höchsten Grades. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Der zweite Satz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Endlos lange Stunden hängt Jesus unter Qualen am Kreuz und während dieser Zeit schweigt sein Vater, schweigt Gott. Als Jesus die Worte sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, drückt das ja gerade keine Hoffnung aus, sondern einen erschreckenden Zustand. Sowohl Matthäus als auch Markus berichten in ihrem Evangelium, dass Jesus diese Worte sagte. Und wir erfahren, dass einige derer, die dort vor dem Kreuz stehen, irritiert sind darüber, während andere sie eindeutig als die Worte eines Mannes auslegen, der absolut verzweifelt und am Ende ist. Jesus schreit laut. Alle, die dort in der Nähe sind, hören das. Für manchen vielleicht auch unter uns sind das beunruhigende Worte. Fühlt sich Jesus in dem Augenblick wirklich von Gott verlassen? Würde Gott denn tatsächlich seinen Sohn verlassen? Manche Ausleger erklären diese Worte Jesu damit, dass Gott in diesem Moment, als Jesus das rief, die Sünden der ganzen Welt auf ihn gelegt und sich dann von Jesus abwenden muss, weil er als Gott heilig und die Sünde nicht anschauen kann. Das hört sich fromm an, trifft nach meiner Auffassung aber nicht das, um das es hier geht. Ist es wirklich möglich, dass der Gottvater in dem Augenblick der schwersten Stunden, im Augenblick der größten weltweiten Rettungsaktion, die diese Welt je gesehen hat, von seinem Sohn wegschaut? Wenn diese Auslegung richtig ist, müssten wir denn auch davon ausgehen, dass es Zeiten gibt, in denen Gott auch von uns wegschaut. Wenn wir etwa wieder mal was unendlich Dummes und Böses verbockt haben? Mir scheint das undenkbar. Ich halte es gerade umgekehrt für viel wahrscheinlicher, dass Gott in diesen Stunden am Kreuz seinen Blick keinen einzigen Moment lang von Jesus abgewandt hat. Vielmehr leidet Gott mit. So nur sind sie eins. Was ist aber dann der Grund für seinen Schrei der Verlassenheit? In diesem Aufschrei Jesu zeigt sich, dass hier ein Mensch Jesus erlebt am Kreuz etwas, das die meisten Menschen irgendwann, sicherlich in abgeschwächter Form, erleben. Nämlich einen Moment, in dem das Schweigen Gottes so ohrenbetäubend ist, dass wir uns absolut von ihm verlassen fühlen. In solchen Situationen schleichen sich Schmerz und Zweifel in uns ein und blockieren jedes Gefühl und jedes Vertrauen für die Gegenwart Gottes. Wir können in solchen Situationen nicht mehr erkennen, wie Gott unsere Situation noch zum Guten wenden will. Er hat uns verlassen. Adam Hamilton schreibt in seinem schönen Buch, das ich gerne irgendwann mal mit euch in der Passionszeit lesen würde, die letzten 24 Stunden im Leben Jesu, so heißt das Buch, er schreibt: Ich bin so dankbar dafür, dass Jesus weiß, was es heißt zu beten. Ist es möglich, so geht dieser Kelch an mir vorüber. Aber noch viel dankbarer, schreibt Adam Hamilton, noch viel dankbarer bin ich dafür, dass er an den Punkt gelangt, an dem er schreien muss: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus weiß, was wir empfinden, wenn wir verzweifelt sind. Denn er hat selbst eine solche Verzweiflung erlebt. Die Tatsache, dass Jesus eine solche Verzweiflung kennt, tröstet mich in meiner Verzweiflung. Dann, wenn wir selbst Schweres und Leidvolles durchmachen, dann, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, dann, wenn wir uns nichts Gutes mehr vorstellen können, und vielleicht schöpfen wir Hoffnung daraus, wenn wir daran denken, dass er nicht verlassen war, auch wenn es sich für ihn so angefühlt hat. Haben mag. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Noch der dritte und letzte Satz. Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es liegt ein paar Jahre zurück. Es war an einem Karfreitag. Ich bin mit einer Gruppe von 20, 30 jungen Leuten in der Stadt unterwegs. Wir hatten uns schon im Vorfeld in einem kleinen Team getroffen, um miteinander auszumachen, welchen Weg wir durch die Stadt laufen. An verschiedenen Stationen halten wir an, singen ein Lied, beten, lesen Texte. Und dann sind wir zwischendrin auch ganz still, andächtig, aber auch angespannt, weil die Leute schauen in der Stadt und sich wundern, was wir hier tun. Das größte Aufsehen erregt ein etwa 3 Meter langes, schweres Holzkreuz, das wir bei uns führen. Einige, die sich trauen, wechseln sich mit dem Tragen dieses Holzkreuzes ab. Der Kreuzträger geht wie immer voraus, die anderen folgen. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Das Kreuz durch die Stadt zu tragen. Solch ein Kreuzweg findet am Karfreitag an vielen Orten im ganzen Land statt. Es nehmen jedes Jahr ca. 60.000 Leute daran teil. Das erste Mal fand der Jugendkreuzweg im Jahr 1958 auf dem Katholikentag in Berlin statt. Und dabei kam die Idee auf, das muss es jedes Jahr geben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir da standen. In der Stadt, mittendrin, mit dem Kreuz. Und wie es war, als wir sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Lukas und Johannes berichten in ihrem Evangelium, dass einige von den Soldaten um die Kleider von Jesus würfeln. Sie sehen ihn langsam sterben, begreifen aber nicht, was da am Kreuz eigentlich geschieht. Sie nehmen sich noch das, was sie meinen, verwerten zu können, haben keine Ahnung von dem unendlichen Wert ewigen Lebens, das Jesus in diesem Moment für die vielen schafft. Markus berichtet, dass ein einzelner römischer Soldat Jesus gegenüber steht die letzten Worte Jesu hört und dann sieht, wie Jesus seinen letzten Atemzug tut. Und dieser eine römische Soldat, der das mit ansieht und dem von Kindesbeinen an erklärt wurde, dass ein Gekreuzigter in Wahrheit eine Schande ist, dieser eine römische Soldat, der das mit ansieht, was sich in den vergangenen 6 Stunden nach der Kreuzigung ereignet hat, sagt: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Schwestern und Brüder, mich interessiert, haben die letzten Stunden im Leben von Jesus, obwohl es ihm so erbärmlich ging und er schwach aussah, das Leben dieses einen römischen Soldaten verändert? Haben die letzten Stunden im Leben von Jesus, auch als er sich von Gott verlassen fühlte, das Leben dieses Römers in ein völlig anderes Licht gestellt? Haben die letzten Stunden im Leben von Jesus, auch als er so unansehnlich dahing, als sein Todeskampf an sein Ende kommen sollte, für das Leben dieses starken und stolzen jungen römischen Soldaten irgendetwas ausgetragen? Das interessiert mich. Wie konnte er im Anblick dieses zerschlagenen Jesus sagen: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen? Wie können wir das sagen? Ich weiß nicht, warum ich es sagen kann. Aber ich merke, dass ich es kann. Ich merke, wie viel es mir bedeutet. Und wie dankbar ich dafür bin. Und ich kann sagen, was dieser Soldat sagte: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Amen.